Ja, liebe Gemeinde, ich stand vor diesem Text und stehe vor diesem Text heute, den Michael eben vorgelesen hat, und dachte mir, das ist so tief in der Offenbarung dessen, was über Gott gesagt wird, so wie Gott uns hier vorgestellt wird. Und ich muss euch sagen, ich kann es nicht kommunizieren. Ich kann es nicht zum Ausdruck bringen. Und ich bete und ich bin zuversichtlich, dass Gott auch meine dürren Worte segnen kann. Ein neuer Himmel und eine neue Erde. Jetzt warten wir auf die Folien. Genau. Oh, Dankeschön. Direkt am Anfang dieses Kapitels, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, zeigt Gott etwas von sich. Seine Wesensart und diesen ganzen 7 Versen, die wir heute betrachten, da sehen wir Wesensarten Gottes, die als Ganzes eine wunderbare Botschaft sind, die als Ganzes ein Evangelium darstellen. Wir sehen zunächst mal, Gott macht neu. Er ist ein Schöpfer. Und er macht nicht einfach nur neu, weil er Spaß daran hat, weil ihm das Alte langweilig geworden ist. Er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde deshalb, weil er nichts Vergängliches stehen lässt und nichts Nichtiges bestehen lässt. Nichts Verderbtes, nichts Falsches, keine Sünde. Deshalb muss und will Gott eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen am Ende dieser Weltzeit. Das hört sich ja sehr futuristisch an. Sogar wie Science Fiction. Aber es ist keine Science Fiction, es ist Realität. Am Ende dieser Weltzeit, dieser Gnadenzeit, wird Gott einen neuen Himmel und eine neue Erde machen und dann beginnt ein neues Zeitalter mit der Ewigkeit. Gott macht alles neu. Ein Gott, der schafft. Eine Frage vorweg, warum muss er denn den Himmel neu machen? Da wohnt doch Gott, da wohnt doch Jesus. Nun, wenn wir hier das hebräische Wort in den Augenschein nehmen, Shamayim, dann wissen wir, dass das verschiedene Bedeutungen hat und dass das in diesem Kontext bedeutet, der Sternenhimmel und die Atmosphäre. Sternenhimmel und Atmosphäre und Erde, also der sichtbare Kosmos, wird ganz neu werden. Das ist das, was Gott hier sagt. Warum muss die Erde neu werden? Reicht es nicht, wenn wir den Menschen erneuern und wenn wir die Umweltprobleme beseitigen? Römer 8 gibt uns hierauf eine Antwort. Die Schöpfung ist nämlich der Vergänglichkeit unterworfen auf Hoffnung hin, dass auch die Schöpfung selbst befreit werden soll von der Knechtschaft der Sterblichkeit. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung mitseufzt und mit in Wehen liegt. Römer 8, 20 bis 22. Wir alle kennen den Sündenfall. Wir alle wissen, was geschah, nachdem Adam und Eva gesündigt hatten und die Menschheit driftete weg von Gott und driftet immer noch weg von ihm. Und Gott hat Nicht nur Adam und Eva, die ersten Menschen, dadurch, durch ihre Sünde in den Tod, in die Vergänglichkeit hineingegeben, sondern er hat gleichsam die ganze Schöpfung mit in die Vergänglichkeit hineingegeben, mit in die Nichtigkeit, mit ins Verderben. Adam und Eva rissen durch ihre Sünde den gesamten Kosmos in die Vergänglichkeit, in die Nichtigkeit. Aus anderer Perspektive betrachtet, Gott hatte ja den Menschen zur Krone seiner Schöpfung gemacht. Und wenn er diese Krone der Schöpfung in die Vergänglichkeit hineinbringt, so wird er das auch tun mit seiner gesamten Schöpfung. Die Erde und der Himmel in diesem Sinne, die sichtbare Schöpfung der Kosmos, ist hineingegeben ins Verderben von Gott. Deshalb will Gott das nicht so stehen lassen. Er will eine neue Erde und einen neuen Himmel schaffen. Versteht mich nicht falsch, es gibt viel Positives auf dieser Erde und ich meine das auch so. Ich bin kein Kulturpessimist. Es gibt wunderbare Landschaften, es gibt atemberaubende Szenerien natürlicher Art. Die Schöpfung ist atemberaubend, wenn man sie untersucht. Michael hat am Anfang einiges gezeigt, was ja zur Schöpfung gehört. Sie ist unerklärlich. Sie ist wunderbar. Trotz der Vergänglichkeit, trotz der Tatsache, dass diese ganze Schöpfung ins Verderben gegeben ist. Auch von den Menschen gibt es durchaus Gutes zu berichten, wenn man es aus menschlicher Perspektive sieht. Es gibt Menschen, die unabhängig von Glaube und Religiosität sich opfern für Opfer von Naturkatastrophen, die sich für Unterdrückte und Arme einsetzen. Ich glaube, das gefällt Gott. Es gibt Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen, die eine wunderbare Arbeit tun. Doch diese ganze Erde, inklusive der Menschheit und der Gesellschaften, die darauf leben, sind in die Vergänglichkeit hineingegeben, sind dem Verfall preisgegeben. Eine einzige Sünde hat gereicht. Ihr kennt das Bild, wenn man einen Tintentropfen in ein Wasserglas, in ein Glas mit Wasser füllt, dann wird das ganze Wasser blau durch einen einzigen Tintentropfen. Eine einzige Sünde, und es blieb ja nicht bei dieser einzigen Sünde. Die Erde, und das wird jeder einsehen, ist voller Sünde. Wir selbst sind voller Sünde. Wie blau muss das Wasser sein? Gott will es neu machen, eine neue Erde und einen neuen Himmel. Er weist den Ausweg aus der Katastrophe dieser Welt, dieser Schöpfung. Der Katastrophexit, das kennt Gott. Meine Predigt, die jetzt erst eigentlich beginnt, das war die Einleitung, hat vier Punkte. Es wird in der Offenbarung eigentlich gar nicht so viel gesagt über die neue Erde und den neuen Himmel. Ja? Es wird etwas mehr gesagt über das neue Jerusalem, über die heilige Stadt. Das ist ein Teil der neuen Schöpfung. Und deshalb ist meine Predigt wie folgt aufgebaut. Das neue Jerusalem, die heilige Stadt, sie kommt aus dem Himmel herab, erstens. Zweitens, sie ist das Paradies Gottes. Drittens, sie ist ein Ausdruck der Sehnsucht und Liebe Gottes. Und viertens, sie ist die Erfüllung unserer Grundsehnsüchte. Liebe Freunde, wir haben ein neues Jerusalem zu erwarten, das nimmt euch allen Atem. Da werdet ihr staunen und ihr werdet so staunen, wie ihr nie in eurem ganzen Leben gestaunt habt. Das neue Jerusalem, es kommt aus dem Himmel herab. Dass das neue Jerusalem aus dem Himmel herabkommt, das ist ein zeichenhafter Prozess. Auch ein zeichenhafter Prozess, denn es zeigt uns eine weitere Eigenschaft Gottes, eine weitere Wesensart Gottes, nämlich er kommt herab. Er ist ein sich herablassender Gott. Können wir mal den nächsten Vers schauen? Ja. Er ist als sich herablassender Gott. Warum? Weil er dir nah sein will. Er will deine Gemeinschaft. Er will bei den Menschen wohnen. Er will sich auf ihre Augenhöhe begeben, auf ihr Niveau. Er möchte ihnen nahe sein. Das ist ein solcher Ausdruck der Liebe auch. Dass Gott sich herablässt zu den Menschen, das geht wie ein Leitfaden durch die ganze Schrift. Ich gebe euch ein prominentes Beispiel aus dem Alten Testament. Ich weiß nicht, ob ihr die Szene kennt, wo Abraham für Sodom betet. Diese Stadt, die dem Verderben preisgegeben war, diese Stadt, die Gott zerstören wollte, wegen der darin vorherrschenden Unmoral. Und Abraham traut sich und spricht mit Gott und sagt, Gott, wenn da jetzt 50 Gerechte sind in der Stadt, willst du die Stadt mit den Gerechten zugrunde richten? Und dann fängt der an zu feilschen und zu handeln und sagt Gott, und wenn es nur 40 sind? Und wenn es nur 30 sind? Und wenn es nur 20 sind? Und wenn es nur 10 sind? Gott, willst du diese Stadt dann zugrunde richten? Ich meine, es waren keine 10 da, ja. Gott hat nachher Lot und seine Familie gerettet. Aber wisst ihr, was Gott da macht, wenn ihr das mal lest? Das steht im 1. Mose, Kapitel 18. Wenn ihr das mal lest, Gott lässt sich auf dieses Gespräch mit Abraham ein. Ja? Das ist ungeheuerlich. Er kommt, Gott ist im Höchsten der Himmel. Er ist so turmhoch größer als wir alle zusammen. Und er kommt auf die Ebene Abrahams und lässt sich auf dieses Gespräch ein. Wisst ihr was, ich habe dieses Beispiel schon mal erklärt. Was macht ihr, wenn ihr mit einem Kind sprechen wollt, wenn ihr euch liebevoll einem Kind nähert, einem kleinen Kind? Ihr geht herab. Ihr geht in die Knie, ihr geht in die Hocke, damit ihr auf gleicher Ebene seid und ihr werdet mit diesem Kind in seiner Sprache sprechen. Damit das Kind versteht. Damit das Kind merkt, naja, da ist einer, der ist bei mir, der ist mit mir, der versteht mich, der kann mir etwas mitteilen. Ja, wir kennen alle die größte Erniedrigung und die größte Herablassung. Das ist natürlich, Gott wurde Mensch in Jesus Christus. Und was das für eine Herablassung ist, das können wir gar nicht beurteilen. Jesus saß auf dem Thron, er war bei Gott. Hochgelobter Gottessohn, kommst herab von deinem Thron. Er kam so herab, dass er Schmerzen litt, dass er blutete, dass er weinte, dass er Leid trug um sein Volk, das nichts von ihm hören wollte. Dass er Leid trug um die Menschen, die von ihm wegliefen. Er litt unter dem Unglauben. Er litt am Kreuz. Und das ist der Höhepunkt der Herablassung. Er begab sich in die Hände von Menschen, sodass sie ihn ans Kreuz nageln konnten für unsere Schuld. Das neue Jerusalem, es kommt aus dem Himmel herab. Liebe Freunde, lasst uns das eine Lehre für uns sein. Gott möchte auch, dass wir uns herablassen. Dass wir uns herablassen zu den Schwachen. Dass wir uns herablassen zu den Randfiguren der Gesellschaft. Dass wir uns herablassen zu den Niedrigen, weil wir selber ja niedrig sind und selber ja unten sind eigentlich, wenn wir uns im Lichte Gottes betrachten. Er möchte, dass wir uns herablassen zu den Minderbemittelten, zu den Armen, zu den Unterdrückten. Wir beten darum, dass er uns Gnade dazu geben möge. Zweitens, das neue Jerusalem ist das Paradies Gottes. Darüber habe ich schon mal gepredigt und deshalb das nur ganz kurz zusammenfassend. Das neue Jerusalem ist das Paradies Gottes. Woher weiß man das? Das weiß man, wenn man diese beiden Verse miteinander vergleicht. Ich hoffe, ihr könnt die hinten auch lesen. Der erste Vers steht in Offenbarung 2,7. Wer überwindet, dem werde ich zu essen geben vom Baum des Lebens, der in der Mitte des Paradieses Gottes ist. Der zweite Vers in Offenbarung 22,2, ich lese ihn vor. In der Mitte zwischen ihrer Straße, ihrer Straße ist eine Straße im neuen Jerusalem, in der Mitte zwischen ihrer Straße und dem Strom war der Baum des Lebens und so weiter. Ihr seht diese Verbindung. In Offenbarung 2,7 ist vom Paradies Gottes die Rede und es wird gesagt, dass dort der Baum des Lebens steht. Und dieser Baum des Lebens, der wird hier in Offenbarung 22,2 wieder erwähnt. Und es wird über ihn gesagt, dass er im neuen Jerusalem steht. Das sieht man, wenn man den Kontext liest. Das neue Jerusalem ist das Paradies Gottes. Und hier sehen wir eine weitere Wesensart Gottes. Gott möchte paradiesische Zustände. Gott möchte für uns paradiesische Zustände. Das gab es schon mal ganz am Anfang. Erinnert euch in Eden, wo Adam und Eva sich nach Herzenslust tummeln konnten. Es gab nur einen Baum, von dem durften sie nicht essen. Warum? Gott möchte paradiesische Zustände für uns, seine geliebten Geschöpfe, weil er reich ist. Weil er überfließend ist. Weil er die Fülle ist. Weil Jesus die Fülle ist, weil ihm alles gehört, weil er seinen Glanz uns mitteilen möchte und mit uns teilen möchte. Er will paradiesische Zustände. Das neue Jerusalem, ihr seht es, ist das Paradies. Gott ist ein ewiges Paradies ohne Tod, ohne Leid. Ohne den Baum der Erkenntnis. Denn alle, die dort ankommen, haben Erkenntnis. Es ging ja damals um den Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ja. Das neue Jerusalem ist das Paradies Gottes. Ich hoffe, ihr könnt das aus den beiden Versen, wenn ihr sie miteinander verquickt und verknüpft, entnehmen. Nächster Punkt. Das neue Jerusalem ist der Ausdruck der Liebe Gottes zu den Menschen. Ich bin auf eine Aussage von Augustinus gestoßen, 4. 5. Jahrhundert. Eine ganz kurze Aussage, die heißt Homo Desiderium Dei. Homo Desiderium Dei. Und interessant ist, dass man sie auf zwei verschiedene Weisen übersetzen kann. Die eine Übersetzung ist, der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Hört ihr diese Formulierung? Der Mensch ist Sehnsucht nach Gott. Das ist seine ganze Identität, sein ganzes Sein. Er ist Sehnsucht nach Gott. Dazu später mehr. Die zweite Übersetzung ist noch phänomenaler. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Der Mensch ist die Sehnsucht Gottes. Und jetzt schauen wir uns mal den nächsten Vers an. Gott liebt den Menschen. Und ihr wisst, dass Liebe die Triebfeder der Sehnsucht ist. Wenn ich einen Menschen liebe, dann habe ich Sehnsucht nach ihm. Ich möchte ihm nahe sein. Ich möchte bei ihm sein. Ich möchte mit ihm sein. Das will Gott mit uns. Und es kommt hier zum Ausdruck. Siehe das Zelt Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen. Und sie werden seine Völker sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Gott sucht die Nähe zu den Menschen. Er will unter ihnen sein, mit ihnen sein. Die Sehnsucht Gottes ist der Mensch. Es kommt sehr schön zum Ausdruck auch in Römer 10. Da wird das Alte Testament zitiert von Paulus und da heißt es, den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk, bezogen auf Israel. Den ganzen Tag habe ich meine Hände ausgestreckt nach einem ungehorsamen und widerspenstigen Volk. Stellt euch Gott vor, er streckt seine Hände aus. Mein Volk, kommt zu mir. Ich will eure Nähe. Kehrt um zu mir. Er streckt seine Hände aus zu einem widerspenstigen Volk, zu einem abtrünnigen Volk, zu einem Volk, das ihn mit Füßen getreten hat. Er sehnt sich nach ihnen, kommt zu mir. Die Sehnsucht Gottes. Ich habe eben gesagt, die Liebe ist die Triebfeder der Sehnsucht. Und die Liebe Gottes kommt so sehr in diesem Vers 4 zum Ausdruck. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Das ist so liebevoll. Das ist so hingebungsvoll. Das ist so zart. Stell mir eine Mutter vor, die ihr Kind tröstet, die die Tränen abwischt, die das Kind in den Arm nimmt, die es tröstet. Und ihr wisst, in der Bibel lesen wir, Gott ist der Vater allen Trostes. Er wischt unsere Tränen. Und wenn man jemandem die Tränen wischt, dann ist man ihm nahe. Man kann nicht aus der Ferne jemandem die Tränen abwischen, man kommt sich nahe. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Wisst ihr, was das auch bedeutet, implizit? Dass wir Kinder Gottes im Himmel mit Tränen ankommen. Auch Christsein ist nicht immer ein Rosengarten. Es sind Tränen des Leides, mit denen wir da oben ankommen. Am allermeisten leiden wir unter uns selbst. Wenn wir mit Gott unterwegs sind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dann wird uns oft auch unser Versagen klar. Es wird uns unsere Niedrigkeit klar. Es wird uns klar, wie oft wir scheitern im Angesicht Gottes. Wir kommen mit Tränen, weil uns unser alter Mensch Leid zugefügt hat. Wir kommen mit Schmerzen an, vielleicht auch mit Tränen über die Welt, über das Blut, das vergossen wird, über die Kriege, die geführt werden, über den Hass, den wir sehen, über die Verfolgung, die wir sehen oder die wir am eigenen Leib erfahren. Wir kommen mit Tränen. Aber Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Von unseren Augen. Nächster Punkt. Das neue Jerusalem, eine Erfüllung der menschlichen Sehnsüchte. Das neue Jerusalem, eine Erfüllung der menschlichen Sehnsüchte. Ich erinnere nochmal an das Homo Desiderium Dei. Es hieß ja und es heißt ja auch, der Mensch ist die Sehnsucht nach Gott. Das ist seine Identität. Sein ganzes Wesen, sein ganzes Sein ist auf Gott ausgerichtet. Auf ihn hin geschaffen, für ihn bestimmt. Er ist die Sehnsucht Gottes, die Sehnsucht nach Gott. In der Psychologie, in der Wissenschaft gibt es mannigfaltige Untersuchungen und Abhandlungen über Sehnsüchte des Menschen. Und man hat herausgefunden, dass man die gesamten komplexen Sehnsüchte des Menschen auf 5 Grundsehnsüchte reduzieren kann. Ungefähr 5, vielleicht sind es auch 6. Und die stehen hier. Sind die 5 Grundsehnsüchte des Menschen. Sicherheit. Anschluss, das heißt Zusammengehörigkeit. Ich gehöre zu einer Gruppe, ich gehöre zu jemandem. Drittens Liebe, da brauchen wir nicht drüber zu sprechen, das ist klar. Damit verbunden Wertschätzung, Achtung, Anerkennung. Und fünftens Lebenssinn. Die 5 Grundsehnsüchte. Und alle erfüllen sich im neuen Jerusalem. Wir wissen doch, wie Menschen für ihre Sehnsüchte kämpfen und wie oft vergeblich kämpfen. Und dann haben sie ein Ziel erreicht und dann merken sie, es ist immer noch eine Leere da. Ich bin immer noch nicht zufrieden. Gott erfüllt diese Sehnsüchte. Ich gehe das mal ganz schnell durch. Erstens Sicherheit. Erinnert euch an den Vers, er wird bei ihnen wohnen und wird ihr Gott sein. Liebe Freunde, wenn der höchste Gott bei mir wohnt, mir nahe ist, kann ich mehr Sicherheit haben? Wenn, wie der Text uns sagt, es keinen Tod mehr geben wird, Vers 4, kein Leid und kein Geschrei und keinen Schmerz, kann ich mehr Sicherheit haben? Gott ist ganz nah. Er ist mein Schutz. Er ist der größtmögliche Schutz vor allem Bösen und allem Schlechten. Anschluss. Ja, wir haben das auch schon in Vers 3 gehört. Gott wird bei den Menschen sein. Wir werden Anschluss an Gott haben. Die ganze Menschheit hatte ja den Anschluss verloren. Das war, als ob man einen Stecker den Stecker einer Lampe gezogen hätte und es wurde plötzlich dunkel. Wir kommen wieder zusammen mit Gott. Wir sind es schon durch Christus. Aber dann, im neuen Jerusalem, wir werden den vollen Anschluss an Gott haben. Und interessant ist auch, dass dort steht im Vers 3, er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Sie werden seine Völker sein. Was ist das für eine Völkerschar, die da bei ihm sein wird, zu denen wir gehören werden? Was ist das für eine Völkerschar? Es ist eine Völkerschar, die eins ist. Die eins ist in der Anbetung Gottes. Die eins ist im Heiligen Geist. Wo sich alle zueinander zugehörig fühlen. Da sind Juden, da sind Griechen, da sind Heiden, da sind Völker, die wir nicht kennen vielleicht. Sie werden eins sein in der Anbetung Gottes. Und im Geist. Was ist das für ein Gegenentwurf zu der Erde, auf der wir leben? Was ist das für ein Gegenentwurf? Ich will mal Positives unterstellen. Die UNO bemüht sich sehr. Die EU-Kommission bemüht sich sehr. Andere Kommissionen bemühen sich sehr. Ich stelle das jetzt mal einfach, ich unterstelle das mal positiv. Und wie sehr müssen sie scheitern? An dem Uneinssein auf dieser Erde. Das ist in Europa so, das ist in Amerika so, das ist im Nahen Osten so, das ist sogar in Israel so. Wir verzweifeln an diesem Uneinssein, aber Gott hat geplant, dass er die Völker vereinigt, die Völker, die ihn suchen, die Menschen, die ihn suchen, aus allen Völkern zusammenzubringen, eins zu sein. In der Anbetung Gottes eins zu sein, im Heiligen Geist. Liebe und Wertschätzung, darüber habe ich schon gesprochen. Ja. Er will abwischen alle unsere Tränen. Es wird kein Geschrei mehr sein, kein Leid mehr sein, keine Not mehr sein. Er beendet unser Leid, er löst unsere Fesseln, er reinigt uns vom Schmutz unseres Versagens. Liebe und Wertschätzung. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Dass alle, die an ihn glauben, ewiges Leben haben, nicht verloren werden. Letzter Punkt. Sinn, Lebenssinn. Das schauen wir uns mal die nächste Folie an, bitte. Ja, ich habe hier ein Zitat gefunden. Lebenssinn. Ja, ihr könnt das gerne mal lesen. Ich mache mal ein paar Sekunden Pause, dann schone ich meine Stimme ein bisschen. Ja. Friedrich Camberthel ist ein zeitgenössischer Philosoph, er lebt noch, ist 85 Jahre alt. Wenn ein Mensch keinen Sinn hat im Leben, wenn er keinen Sinn sieht, ihr wisst, was passiert, in vielen Fällen. Er gerät ins Chaos, sein Leben gerät ins Chaos. Er stürzt in die Depression, er stürzt in die Orientierungslosigkeit. Vielleicht wird er sich in den Suizid stürzen. Doch viele Menschen, ich sage mal Gott sei Dank in Anführungszeichen, finden einen Sinn in diesem Leben, innerhalb dieses Lebens. Und das ist genau das, was der Friedrich Camberthel sagt. Er sagt, das Leben selbst hat einen Eigenwert. Wem es also gelingt, sein Leben um seiner selbst willen zu leben, der erfährt die wahre Lebensfreude. Einen tieferen Sinn gibt es nicht. Und dann habe ich so, das mag man vermessen klingen, aber ich habe es mal drunter geschrieben. Wie kann man sich so irren? Liebe Freunde, ich habe mich geirrt. Als ich jung war, Student war, habe ich genauso gedacht. Genauso gedacht. Wie kann man sich so irren? Ich kann euch sagen, wie man sich so irren kann. Wenn man nicht vom Heiligen Geist geleitet wird. Wenn Gott einem nicht die Erkenntnis schenkt, dass es anders ist. Wir alle haben uns geirrt. Jeder von uns hat sich geirrt. Kann man sich so irren? Ja, das Leben hat einen Eigenwert, das ist richtig. Aber es hat ein Verfallsdatum. Und wir können nichts mitnehmen. Ich bin nackt von meiner Mutterleib gekommen. Ich werde nackt dahin fahren, sagt Hiob. Nach einer großen Erfahrung des Leides. Ich bin nackt von meiner Mutterleib gekommen. Nackt werde ich wieder dahin fahren. Da ist nichts, was ich mitnehme. Und der Prediger sagt im ersten Kapitel, ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne. Ja, das ist eine Menge. Ich beobachtete alle Werke, die getan werden unter der Sonne. Und siehe, es war alles nichtig und ein Haschen nach Wind. Liebe Freunde, ich denke gerade an eine kleine Illustration, fällt mir so ein. Stellt euch vor, deine Mutter backt einen Kuchen und stellt ihn dann in der Küche auf. Und dann fragst du, hey Mama, für wen ist der Kuchen? Wozu hast du den gebacken? Was ist der Sinn des Kuchens? Und die Mama sagt, der ist einfach nur so da. Der steht da einfach nur so. So um seiner selbst willen. Ja, weil es so schön ist. Ja, da würde ich doch sagen, Mama, hast du was getrunken? Ja, und diese Frage ist richtig. Wir müssen sehen, dieses Leben muss zu etwas Größerem führen, zu etwas Höherem, sonst ist es nichtig. Es ist einfach nur da. Viele Atheisten sagen das so. Aber dieses Leben, Gott hat gewollt, dass dieses Leben uns zeigt, dass es mehr gibt. Ja. Dieses Leben ist zu leben und hat seinen Sinn, wenn wir für dieses höhere Leben, für dieses größere Leben. Und dieses Größere ist die Nähe zu Gott. Wer die Nähe zu Gott erfährt, wer diese Liebe Gottes erfährt, der ist wirklich glückselig. Der hat wirklich erkannt, dass es einen Sinn gibt. Die Nähe Gottes ist beglückend. Sinnstiftend. Wir schauen uns mal den nächsten Vers an. Ich sehe, dass meine Predigt etwas lang wird heute. Für Corona-Zeiten zumindest. Ich bin aber bald fertig. Ich will dem Dürstenden geben aus der Quelle des Wassers des Lebens umsonst. Gott will Leben schenken, das bleibt. Dem nach Sinnsuchenden, dem Sehnsüchtigen, der sich fragt, wo komme ich her? Was ist der Sinn dieses Lebens? Wo finde ich Erfüllung? Gott will dich füllen. Er gibt dir das Wasser des Lebens und zwar umsonst, ohne Vorleistung. Umsonst heißt ohne Vorleistung. Umsonst heißt ohne Gegenleistung, weil du gar keine Gegenleistung erbringen kannst. Das kannst du nicht bezahlen. Christus hat es bezahlt. Umsonst gibt er uns Lebenssinn. Wisst ihr, diese Sehnsucht nach, dieser Durst, der ist in jedem Menschen. In jedem Menschen. Und wenn dieser Mensch von Gott getrennt ist, wenn er auf Abwägen ist, wenn er Gott den Rücken zukehrt, dann merkt er, er spürt diese Sehnsucht. Und er will sie füllen mit irgendwas, mit allem Möglichen, was nicht dafür geeignet ist. Und dann hat er sie gefüllt und dann merkt er, diese Sehnsucht ist noch da. Und er weiß nicht, dass diese Sehnsucht davon herrührt, dass Gott sie nicht stillen kann, weil Gott nicht in seinem Leben ist. Ja, letzte Frage für heute. Wer sind die Einwohner des neuen Jerusalem? Wer kommt in den Genuss dieses Lebens? Wer kommt in den Genuss dieses Lebens, dieses sinnvollen, dieses erfüllten Lebens, des Paradieses Gottes, der Nähe Gottes, der Liebkosungen Gottes? Wer kommt in den Genuss? Schnelle Antwort, Vers 7. Wer überwindet, der wird alles erben. Und ich werde sein Gott sein. Und er wird mein Sohn sein. Wow. Im neuen Jerusalem, da sitzen alles Überwinder. Sind nur Überwinder. Und wie überwindet man jetzt? Und dann schauen wir uns den nächsten Vers an. Denn alles, was aus Gott geboren ist, alles, was den Heiligen Geist empfangen hat, alles, was Jesus nachfolgt, alles, was wiedergeboren ist, alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Überwindet die Welt. Ich muss hier kurz sagen, was mit Welt gemeint ist. Welt ist einfach alles dem Wesen und Willen Gottes Fremde. Alles gegen Wesen und Willen Gottes Gerichtete. Das ist Welt. Unsere Sünde ist Welt. Unser Neid ist Welt. Unsere Eifersucht ist Welt. Unsere Unfähigkeit, wirklich zu lieben, ist Welt. Unser Ärger ist Welt. Unser Streit ist Welt. Und so weiter und so weiter. Unsere Spannungen untereinander sind Welt. Wer aus Gott, alles was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. So, das ist der eine Aussatz. So. Wer ist jetzt aus Gott geboren? Und das sagt uns der nächste Teil des ersten Verses, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube, durch Glauben werden wir wiedergeboren. Durch Glauben überwinden wir die Welt. Und was für ein Glaube? Das sehen wir hier in Offenbarung 5,5. Siehe, es hat überwunden der Löwe aus dem Stamm Juda. Der Löwe ist Jesus Christus. Er hat überwunden für uns, weil wir niemals in der Lage wären, zu überwinden ohne ihn. Er hat überwunden für uns. Und alle, die in seinem Team spielen, alle, die in seinem Boot sitzen, sind Überwinder. Ich sage das immer wieder, ich glaube, es ist das vierte Mal, dass ich das in der Predigt sage. Aber ich muss immer wieder denken an die Fußball-Weltmeisterschaft 2014, wo der Mario Götze das einzige Tor geschossen hat und Deutschland Weltmeister wurde. Er ist der Einzige, der ein Tor geschossen hat. Alle wurden Weltmeister durch sein Tor. Liebe Freunde, wir müssen alle im Boot Jesu sitzen, wenn wir Überwinder sein wollen. Wir müssen alle in seinem Team spielen, denn er ist der Captain und er allein weiß, wie wir überwinden und er allein gibt Kraft dazu und er allein gibt Geist dazu. Siehe, es hat überwunden der Löwe, der aus dem Stamm Juda ist. Nahe dich zu Jesus. Was ist eine praktische Konsequenz aus dem? Es ist ein Gebet. Herr Jesus, danke, dass du für mich die Welt überwunden hast. Herr Jesus, danke, dass du das für mich getan hast. Herr Jesus, lass mich heute bitte durch deine Gnade und deine Kraft und deinen Geist als Überwinder leben. Schon hier und jetzt und später im neuen Jerusalem als Einwohner dieser heiligen Stadt. Amen. Die Zeit ist fortgeschritten, ich bete noch schnell mit uns. Herr Jesus, du bist unbeschreiblich und deine Größe, für die gibt es keine menschlichen Worte. Und für deine Gnade auch nicht. Herr, sie ist so tief und so hoch, dass wir Teilhaber sein dürfen am ewigen Leben, am neuen Jerusalem, an deinem Paradies, dass wir dort mit dir wohnen dürfen, dass du unser Leid beendest, unsere Sünde beendest, den Tod beendest, vernichtest. Vater, dir sei Preis und Ehre, dass es dafür einen Weg der Gnade gibt, dass du uns Jesus geschickt hast und dass wir durch Glauben und Vertrauen an ihn und auf ihn zu dir zurückkehren dürfen, wieder vereint werden dürfen mit dir. Wir preisen dich dafür, lass uns in dieser Woche als Überwinder leben, damit die Menschen sehen, dass wir zu dir gehören. Damit sie dein Licht erkennen. Amen.